Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily und wie heute Vormittag angekündigt, wir sprechen heute über die Digitalisierung der Baubranche. Wir haben zwei sehr spannende Gäste, die beide gerade Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, und zwar zum einen Fritz Kramer, Co-Founder und Managing Director von Cosuno. Da gab es eine 12,5 Millionen Euro Runde. Ist echt ein spannendes Unternehmen, weil da ein Team, das sich vorher eigentlich mit dem Umzugsmarkt beschäftigt hat, nämlich Move24 gegründet hat, jetzt der Baubranche verschrieben hat. Und warum das klappen kann und warum da auch Investoren drauf abfahren. Und ich hatte ja neulich mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures schon drüber gesprochen. Der hat ja auch nur in den höchsten Tönen von dem Team gesprochen. Von daher das gleich mit Fritz Kramer. Das andere Gespräch ist mit Alexander Türk. Er ist der CEO und Co-Founder von Additive. Und das ist ein Unternehmen, das im Prinzip Bauteile im 3D-Drucker vorbereiten möchte und so im Prinzip die Baubranche, ja, so eine Art Turbo für die Baubranche eigentlich liefern möchte. Also, dass einfach alles schneller geht und man eben auch das ganze Thema Beton irgendwie nochmal anders denken kann. Also, zwei super spannende Gespräche. Hört einfach mal rein. Wir fangen an mit Fritz Kramer von Cosuno und der kommt nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
Diese Folge wird präsentiert von Safdesk, der digitalen Buchhaltungssoftware. Die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold hatten es sich zum Ziel gesetzt, Selbstständigen und Kleinunternehmern den Arbeitsalltag zu erleichtern. Als Söhne von Selbstständigen kennen sie das Problem der nervigen Buchhaltung und haben daher eine Plattform geschaffen, auf der Unternehmer ihre Finanzen stets im Blick haben und mit der die Buchhaltung einfach von der Hand geht. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider.
Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
Fritz Kramer, Co-Founder und Managing Director Cosuno.
Also, ich freue mich sehr. Ich spreche mit Fritz Kramer von Cosuno. Hallo Fritz.
Hallo Jan, freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir kommen zusammen. Ich hatte vor einigen Wochen, also wir reden über eine Finanzierungsrunde von euch. Glückwunsch auch nochmal dazu. Ich hatte mit Christian Mehrmann schon darüber gesprochen von Cherry Ventures und war ganz fasziniert. Aber bevor ich jetzt so lange erzähle, erzähl doch du vielleicht mal kurz, was Cosuno macht.
Ja, gerne. Also wir bei Cosuno entwickeln eine Lösung letztlich für den Einkauf der Baubranche. Das bedeutet, unsere Kunden sind klassischerweise Bauunternehmen, also Generalunternehmer, Projektentwickler, und Architekten, also alle, die letztlich vor Baubeginn mit Planungsunterlagen an Nachunternehmer treten, also Nachunternehmer suchen, Verträge schließen, um dann auf der Baustelle die Projekte umzusetzen. Und gerade diese Einkaufsphase vor Baubeginn, das ist die, auf die wir uns konzentrieren, also die Phase, wo man Nachunternehmer findet und einen sehr komplexen Prozess abbildet, um in den verschiedenen Gewerken, es sind über 50 Gewerke, die ein Gebäude ausmachen, die jeweiligen richtigen, besten Handwerker, also Nachunternehmer findet, mit denen die Verträge schließt, um dann auf die Baustelle zum eigentlichen Baugeschehen zu kommen.
Und ihr wollt Europas führende Construction Tech Firma werden, habe ich gesehen. Und ich, also Construction Tech ist ein Bereich, der sich mir gar nicht so erschließt. Da kommt nicht alle Tage vor. Ist das ein Begriff, den habt ihr euch ausgedacht oder ist das tatsächlich eine Branche? Und wenn es eine Branche ist, wie ist die definiert?
Also wer sich das ausgedacht hat, dafür will ich jetzt nicht die Credits übernehmen. Mhm. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sieht, ist, dass die Baubranche, darüber kann man, glaube ich, den Begriff gut verstehen, in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich keine Produktivitätszuwächse geschafft hat, anders als andere Branchen, die über Prozesse oder Materialien deutlich effizienter geworden sind, baut die Baubranche recht ähnlich zu vor 40, 50 Jahren und jetzt geht es eben darum mit Technologie und da gibt es verschiedene Ansätze in verschiedenen Bauphasen, die Produktivität der Branche zu steigern, weil die Baubranche letztlich ein großes Kostenproblem hat. Also es ist fast jedes Projekt zu teuer und dauert länger als geplant und ich glaube letztlich jeder technologische Ansatz, sei es Software oder auch Hardware, um sozusagen die Produktivität der Branche, um die Kosten runterzubekommen, verbessert, kann da eingeordnet werden. Und genau, unser Anspruch ist natürlich, dort der prominenteste und größte Player zu werden.
Und wir sprechen ja in der Startup-Welt immer von der Disruption. Das heißt, welchen Teilbereich in der Wertschöpfungskette greift ihr quasi jetzt gerade an? Also wer muss zittern, dass es euch gibt? Und wo kann sich das vielleicht auch mal hinentwickeln? Also wenn ihr das Ganze vielleicht dann auch noch etabliert und ausbaut.
Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist so, dass wir keine direkte Konkurrenz haben in unserem Bereich. Was letztlich bei uns passiert, ist, dass dieses sehr intransparente Geschehen, was aktuell passiert. Das heißt, ich gehe irgendwie, ich habe meine Planungsunterlagen und ich suche irgendwie 50 verschiedene Handwerksbetriebe für meine Baustelle. Dieses sehr intransparente Geschehen, das wird letztlich bei uns auf unserer Plattform, also auf unserer Lösung, effizienter und besser gemacht. Das heißt, der Einkauf von Bauprojekten, also bevor das Bauprojekt losgeht, wo sich alle Parteien zusammenfinden, das findet über uns statt. Das heißt, wenn man das in der Zukunft sich vorstellt, wird irgendwann jedes Bauprojekt vor Baubeginn über uns zusammengebracht. Also alle Parteien werden vor Baubeginn sich bei uns finden und dann letztlich Preise verhandeln und Verträge schließen. Das heißt, wir connecten sozusagen alle Player auf einem Bauprojekt. Aktuell schon sehr viele und in der Zukunft dann auf nahezu jedem Bauprojekt.
Momentan sind ja so, ich sag mal so Bestellplattformen wie zum Beispiel Schoko relativ gehypt. Sind das Ansätze, die ihr auch verfolgt oder ist das dann ein ganz anderer Markt?
Ja, also es gibt gewisse Parallelen, weil es ja letztlich bei uns auch um den Einkauf, also die Beschaffung geht. Das heißt, ich suche bei uns eben die Handwerker, finde die und bilde mit denen einen Prozess ab. Im Detail große Unterschiede. Bei uns deutlich komplexer, deutlich stärkerer SaaS-Fokus und es ist auch, also was vielleicht ähnlich ist, um vielleicht auf die Parallele einzugehen, ist, dass wir über eine sehr moderne, einfache Softwarelösung versuchen, letztlich die Barrier zur Nutzung so klein wie möglich zu halten. Ich glaube, das funktioniert bei Schoko und Recki sehr gut. Also einfach eine sehr hohe Usage der Software. Das passiert bei uns auch. Aber ansonsten sind die Märkte extrem unterschiedlich und ich glaube, es wird den Rahmen sprengen, da jetzt auf die Unterschiede einzugehen. Aber es ist beides letztlich Beschaffung. Ich glaube, das kann man auf einen Nenner bringen.
Und was ich mit dem Christian Mehrmann besprochen hatte, und das fand ich jetzt so faszinierend, das musst du mir mal im Detail erklären, wie kommt jemand, also ihr kennt Cherry Ventures quasi aus der Move24-Zeit, ne? Das heißt also quasi dieser große Movinga-Move24-Kampf, der da irgendwie, weiß nicht, anderthalb Jahre lang die Medien bestimmt hat, war fasziniert von außen zuzugucken. Aber ihr habt dann quasi das Unternehmen verlassen irgendwann und habt jetzt was komplett Neues, also ein ganz neues Segment euch erarbeitet. Wie schafft man sowas? Kann ein Unternehmer quasi, wenn er sich Mühe gibt, ich weiß nicht, wo sind da überhaupt die Limits? Ich verstehe gar nicht, wo ein Unternehmer quasi, wenn man sich das bei euch anguckt, und ihr macht das ja relativ glaubwürdig, würde ich sagen, ja, wo sind da die Limits für einen Unternehmer?
Ja, also vielleicht kurz zum Hergang. Also meine zwei Mitgründer und ich, also Max, Christoph und ich, wir haben eigentlich immer in der Startup oder Venture Capital in einem dieser beiden Bereiche gearbeitet und waren ja dann auch bei, also Christoph und ich, bei Move24, können wir vielleicht gleich noch separat kurz drauf eingehen, und haben einfach sehr viel von dieser Startup-Welt und dieser Venture-Capital-Welt gesehen und wollten uns dann selbstständig machen mit einer eigenen Firma, haben uns auch verschiedene Modelle angeschaut, die wir spannend fanden und haben recht schnell uns auf Construction fokussiert, weil einfach der Hebel so groß ist. Also es gibt einfach noch wenig Construction Tech und die Branche ist riesig. Also der deutsche Markt alleine ist groß genug, um eine große Firma zu bauen. Haben uns dann darauf fokussiert, um eben am besten oder am tiefsten in die Branche zu kommen, ein Beratungsprojekt bei der Peri GmbH angenommen, was so ein Weltmarktführer für Schalung und Gerüste ist, also ein Zulieferer in der Baubranche. Haben dort für den Vorstand so Digitalthemen umgesetzt und haben darüber eigentlich ein Jahr lang die Baubranche in allen Facetten kennengelernt und haben dann eben sozusagen jetzt unseren Fokus auf den Einkauf gelegt nach eben diesem Jahr und hatten da auch großes Glück mit der Firma Peri, die uns da extrem tiefen Zugang zum Markt gegeben hat und das war letztlich hat das sehr gut gepasst, aus sozusagen Branche identifiziert, aber dann mit einem sehr etablierten Player so tief wie möglich reinzukommen, um dann aus der Branche heraus, gerade so aus Kundensicht, die Software zu entwickeln. Also wir haben einfach dutzende Wochen bei den Kunden verbracht und eben aus deren Prozessen heraus das extrahiert, was wichtig ist jetzt für unsere Lösung, was glaube ich ganz gut funktioniert hat, wenn man sich jetzt anschaut, wie eigentlich alteingesessene Firmen mit uralten Prozessen plötzlich eine moderne irgendwie Cloud-Lösung nutzen, gegen die es vorher noch Bedenken gab, und plötzlich 60% ihrer Zeit sparen und doppelte Produktivität haben. Mhm. Und genau, mit einer Firma letztlich zusammen aus der Branche. Und dann ist Cherry dazugekommen in der Finanzierungsrunde, als wir dann eben mehr Geld brauchten und das Team aufgebaut haben, kam Cherry dann früh dazu. Und wie gesagt, jetzt mit Spark die nächste Runde, um das Wachstum weiter anzuschieben.
Ja, aber ich verstehe also richtig, ihr habt relativ zielstrebig eigentlich gesagt, wir wollen uns Domain-Expertise drauf schaffen und arbeiten jetzt erstmal ein Jahr lang bei einem Unternehmen, was uns das ermöglicht. Hättest du gesagt, man könnte das auch überspringen, oder ist das jetzt mal als Tipp für andere Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn man sich einen Bereich erschließen möchte, muss man einfach so eine Zeit investieren?
Ja, also in unserem Fall auf jeden Fall. Wir machen ja B2B SaaS, also wir verkaufen eine Software an Unternehmen in der Baubranche, und da ist man, also wenn man selber der Kunde ist, glaube ich, ist es einfacher, diese Zeit zu überspringen. Wenn man nicht selber der Kunde ist und auch keine familiären oder historische Verbundenheit mit der Branche hat, dann sollte man das in jedem Fall machen, weil wir lernen auch heute jeden Tag dazu. Also ich glaube, das ist unheimlich wichtig, wenn man selber nicht der Kunde ist, so tief wie möglich in die Branche zu kommen. Und da Peri die gleichen Kunden hat wie wir, funktioniert das natürlich wunderbar, weil die natürlich ihre Kunden genauso gut verstehen müssen, wie wir es heute tun, und wir da einfach viel Marktzugang bekommen haben. Und das sollte man in jedem Fall immer dann machen, wenn die Berührungspunkte mit der Branche gering sind. Und das waren sie bei uns vorher. Deswegen haben wir uns auch so intensiv in die Thematik eingearbeitet, zusammen eben mit der Firma.
Und jetzt ist Spark Capital eingestiegen, hast du gerade schon erzählt. Warum habt ihr euch für die entschieden, oder warum die auch für euch? Es ist ja jetzt nicht ganz selbstverständlich, dass so ein großer US-VC bei einem doch noch sehr jungen Unternehmen einsteigt, ne?
Ja, also wir hatten das große Glück, dass wir einen recht schnellen Fundraising-Prozess hatten und auch das große Glück, dass wir uns verschiedene Angebote aussuchen konnten. Und letztlich ist es Spark geworden, weil uns wir haben vor allem die gleiche Vision geteilt. Also es zeigt sich über so einen Fundraising-Prozess, man lernt sich gegenseitig einfach sehr gut kennen, also die andere Partei, den Investor, und versteht, also letztlich bildet man sich eine gemeinsame Meinung über das, was in den nächsten Jahren passieren soll. Und da haben wir einfach die größte Überschneidung gespürt. Das heißt, wir haben einfach das größte Alignment inhaltlich gehabt. Und dann gibt es dazu, und das ist, glaube ich, so der zweite Punkt, eine persönliche Komponente. Alex ist in dem Fall bei uns auf dem Deal gewesen. Wir haben einfach ein sehr, sehr gutes persönliches Gefühl gehabt. Das ist einfach das Bauchgefühl gewesen. Und das dritte ist die Brand. Also wir haben natürlich auch darauf geschaut, dass der VC jetzt mal ganz unabhängig von den reinen Terms eine gute Signalwirkung hat. Ich glaube, das ist klar, dass das wichtig ist. Und aus den drei Faktoren haben wir entschieden. Aber die ersten zwei sollten nicht zu unterschätzen sein.
Wenn du jetzt sagst, die Runde oder ihr hattet mehr Angebote, als ihr hinterher annehmen konntet, wie läuft denn das dann bei euch intern oder generell auch vielleicht da nochmal ein Learning für ein Startup? Wie macht man denn eine Due Diligence für einen VC? Also normalerweise ist es ja umgekehrt, ne? Aber wenn man sich jetzt selbst entscheiden muss und muss sagen, ich entscheide mich jetzt für den oder den oder den, was sind so Kriterien? Und habt ihr auch dann vielleicht, also ich habe gesehen, Spark ist auch bei Get Your Guide und Tourlane und so weiter investiert. Sind das auch Gespräche, die man dann führt und sagt, hey, wie läuft das eigentlich mit denen? Wäre das auch eure erste Wahl?
Ja, absolut. Also References sind absolut key. Also wir haben auch viel mit Johannes Reck beispielsweise gesprochen, von Get Your Guide. Da ist ja Spark einer der ersten Investoren gewesen. Ich glaube, darüber kriegt man ein gutes Gefühl. Dann sollte man auf jeden Fall References machen mit Investments, die schlecht gelaufen sind, weil sich meistens die Probleme in schlechten Zeiten und nicht in guten Zeiten zeigen. Und bei Get Your Guide gab es mehr gute als schlechte Zeiten wahrscheinlich. Und insofern sollte man auf jeden Fall, also als Tipp sicherlich auch References bekommen mit Investments, die nicht gut funktioniert haben. Das war alles extrem positiv. Das zweite ist Kennenlernen, also sich wirklich einfach gut kennenlernen, viel Zeit zusammen verbringen und dann tief einfach in die inhaltliche Diskussion gehen und schauen, wie stark das Alignment ist. Und das dritte ist natürlich dann die Bewertung und die Dilution. Und aus den drei Faktoren findet man dann eine sehr gute Entscheidung.
Und da habt ihr wahrscheinlich mit Cherry auch jemanden an der Seite, der euch da relativ gut guiden kann, ne? Der, also das ist ja quasi, ist ja deren Brot- und Buttergeschäft eigentlich, ne?
Ja, absolut. Also Cherry hat uns unglaublich unterstützt. Also Thomas ist der Partner, der bei uns auf dem Deal ist, hauptsächlich. Und der hat uns wahnsinnig unterstützt in dem ganzen Prozess. Aber auch das ganze Partnerteam hat uns da gerade in der Vorbereitung wahnsinnig unter die Arme gegriffen. Ne? Also das war extrem stark.
Und der Christian Mehrmann hatte erzählt, dass man versucht bei Cherry so, ich sag mal, sein Alumni-Netzwerk mehr oder weniger zu pflegen. Merkt man das als Gründer? Also ist man da nah an den Investoren noch dran, auch wenn man vielleicht, weiß nicht, ein, zwei Jahre getrennte Wege geht?
Wie meinst du das? Ein, zwei Jahre getrennte Wege?
Na, also Move24, ihr habt euch ja dann irgendwann getrennt, ne? Ihr seid raus aus dem Unternehmen. Also ich glaube, oder vielleicht können wir auch gleich den Move24 Movinga Case nochmal ganz kurz anschneiden. Denn, also wenn ich es richtig verstanden habe, Move24 wurde gemerged mit Movinga und dann seid ihr ja irgendwann raus, ne? Und dann ist ja wahrscheinlich erstmal auch der Kontakt zu einem Investor einfach nicht mehr natürlich. Dann könnte es ja sein, man verliert sich aus den Augen.
Ja, also Cherry pflegt auf jeden Fall ein gutes Netzwerk und das bleibt dann auch bestehen. Und wir sind ja auch mit Cherry recht früh dann als erstes auch in Gespräche gegangen. Insofern, ja, das ist auf jeden Fall der Fall.
Sehr spannend. Okay, dann erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, also diese Movinga und Move24-Zeit, diese Movinga und Move24-Geschichte. Ich habe den Finn Hensel jetzt dummerweise nicht gefragt danach, weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir jetzt im Prinzip ja hier virtuell eigentlich darüber reden könnten zu dritt. Wie war denn das aus deiner Sicht? Also vielleicht kannst du, weil das war ja wirklich total medienbestimmt. Also wenn du dich jetzt heute daran erinnerst, was sind denn so vielleicht die wichtigsten Punkte, an die du dich erinnerst?
Die wichtigsten Punkte aus der Zeit, also man muss dazu sagen, ich glaube, Finn kann da mehr zu erzählen. Ich bin ja, auch Christoph und ich sind ja deutlich früher rausgegangen, um uns selbstständig zu machen. Das heißt, wir haben die letzten Monate gar nicht mitbekommen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man sich, wenn man eine begrenzte Anzahl an Anfragen für diese, sagen wir mal, Logistikdienstleistungen hat und recht schnell klar ist, was die profitablen Bereiche in Deutschland sind, also Postleitzahlen, und man dann sozusagen mit zwei Firmen und extrem viel Funding um diese Kunden kämpft, dann sozusagen und dann versucht die Effizienz zu bekommen, um das profitabel zu machen, das spornt einfach extrem an, und das ist, glaube ich, das größte Learning, was ich in den zwei Jahren hatte, ist so schnell, so aggressiv zu wachsen und so viel in so kurzer Zeit zu machen und auch zu lernen, natürlich aus meiner persönlichen Sicht. Ich finde, das ist das wirklich größte Learning. Also so aggressiv, und das kommt natürlich auch durch einen Competitor, wenn man einfach Seite an Seite sozusagen fast um jeden Kunden ringt, dann ist das jetzt das größte Learning. Also die Arbeitszeiten und das, was sozusagen am Ende bei rumkam, war sicherlich auch durch die Competition getrieben. Und im Endeffekt war es vielleicht keine gesunde Competition, aber es war doch ein Beispiel von extremer Execution Excellence, wenn man es so sagen will. Und ich denke auch so auf deren Seite. Und insofern eine extrem spannende Zeit. Und ich bin ja mit den meisten von damals noch in Kontakt. Das war eine sehr besondere Zeit. Und ich denke, alle haben sehr viel mitgenommen. Und das war wirklich eine extrem gute Schule für alle, die beteiligt waren. Und zu den inhaltlichen Themen, die funktioniert oder nicht funktioniert, glaube ich, müssen wir gar nicht drauf eingehen, dass...
Ach nee, so meine ich das auch gar nicht. Ja, genau. Aber vielleicht nochmal, es gibt ja in der Startup-Szene immer wieder mal solche Battles, ne? Es gab irgendwie City-Deal und Daily-Deal, dann gab es euch und jetzt gibt es gerade quasi den ganzen Quick-Commerce-Bereich. Siehst du da auch Parallelen? Also würdest du jetzt sagen, so Flink, Joker, Gorillas und sowas, da kommt, weil du gerade sagst, profitable Postleitzahlengebiete, das könnte ja da genauso sein. Also erwartest du da eine ähnliche Schlacht wie bei euch?
Ja, also es wird spannend zu sehen sein, wie groß die Differenzierung dann sein kann hinsichtlich Region und Produktpalette, also Value Proposition und Region. Wenn es dort, wenn die Differenzierung groß genug ist, dann können da sicherlich auch zwei oder drei Player nebeneinander funktionieren. Aber wenn bei exakt gleichem Produkt und gleicher Region wird es, glaube ich, schwierig werden, so wie es auch bei uns war. Und dann entscheidet in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar das Funding über den besseren Outcome. Und insofern gibt es da sicherlich Parallelen, wenn Region und Value Proposition wirklich fast eins zu eins überschneidbar sind, dann geht es wirklich nur um Schnelligkeit, die meistens über das Funding begünstigt wird.
Mhm. Super. Du, dann vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick von euch. Was sind die nächsten Schritte und vielleicht auch, sucht ihr gerade Mitarbeiter?
Ja, die suchen wir allerdings. Also, was sind die nächsten Schritte erstmal? Wir haben ja jetzt mit der neuen Runde und den vielen neuen Investoren, wir haben auch ein tolles Business Angel Set noch dazu genommen und haben wirklich ein starkes Setup und konzentrieren uns jetzt auf Produktentwicklung. Wir sind immer noch extrem produktfokussiert, um wirklich die beste Experience für Auftraggeber und Auftragnehmer, also für beide Seiten, die Handwerker sind ja bei uns auch Teil der Lösung, zu liefern. Und stärker Produktfokus. Und dann werden wir Anfang nächstes Jahr in Europa expandieren. Das sind die zwei Schritte, Internationalisierung und Produktentwicklung. Und wir suchen Mitarbeiter eigentlich in allen Departments. Wir versuchen eigentlich die maximal hohe Messlatte bei uns anzulegen. Das heißt, wir suchen letztlich auf allen Departments und wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns bewerben. Und ich hoffe, wir haben einen guten Interviewprozess, um mit den Kandidaten innerhalb von bei uns sind das ungefähr 5 Tage herauszufinden, ob die Person oder wir zu der Person gut passen. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn sich der oder die eine oder andere bei uns bewirbt.
Super. Fritz, du, hochgradig spannend. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, weil es klingt so, als könnte bei euch in absehbarer Zeit noch mehr passieren. Also ganz toll. Ne? Vielen Dank erstmal.
Vielen Dank, Jan.
Jetzt zu Gast
Alexander Türk, CEO und Co-Founder Additiv.
Sehr schön, wir gehen nach Hamburg. Ich bin verbunden mit Alexander Türk. Wir sprechen über Additiv, da gab es eine 6 Millionen Euro Seed-Runde. Herzlich willkommen, Alexander.
Danke, dass ich da sein darf, Jan. Danke für die Einladung.
Ja klar, also herzlichen Glückwunsch erst einmal zur Runde. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber wir haben gesagt, es ist relativ spannend, weil es zum einen die Bauindustrie betrifft, dann Bitstone Capital taucht hier nicht alle Tage auf und dann ist 6 Millionen Euro natürlich auch für eine Seed-Runde schon, auch wenn die Runden immer größer werden, trotzdem noch sehr ordentlich. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr macht.
Wir digitalisieren und automatisieren letztlich den Betonbau. Das heißt, eine sehr große Industrie, die dafür zuständig ist, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben, dass es Autobahnbrücken gibt, über die wir mit unseren Autos fahren können, Industrie- und Lagerhallen, in denen die Produkte unseres täglichen Bedarfs produziert werden. Und diese Riesenindustrie, die man häufig einfach übersieht, weil sie so präsent und in unserem Alltag ist. Diese Riesenindustrie kämpft eben brutal mit Fachkräftemangel und gleichzeitig der Nachhaltigkeitsherausforderungen, die sich aus den Baustoffen ergeben. Und was wir tun, ist letztlich eine Technologie, eine 3D-Drucktechnologie, eine Automatisierungstechnologie anbieten, die der Industrie, der Betonbauindustrie hilft, ihre Prozesse, Herstellungsprozesse zu automatisieren und das Ganze auch noch nachhaltiger zu machen.
Wenn du jetzt gerade sagst 3D-Druck, welche Rolle spielt ihr dabei?
Wir sind der integrierte Lösungsanbieter. Das heißt, wir haben einen 3D-Drucker entwickelt, der in dem Roboter verbaut sind, Betonmischtechnik verbaut sind, ganz, ganz viele Sensoren verbaut sind und der automatisiert, robotisch Betonteile herstellt. Das heißt, wir sprühen Beton in einem 3D-Druckverfahren auf und erzeugen so schichtweise Betonfertigteile. Und die Tatsache, dass wir den Beton aufsprühen, ist auch eine, die uns von den meisten Wettbewerbern unterscheidet. Dadurch können wir nämlich auch tragende Teile herstellen, also solche Teile, die am Ende Lasten tragen, die also beispielsweise ein Gebäude abstützen. Und die Besonderheit bei uns ist auch, dass wir nicht nur die Hardware bereitstellen, also den Drucker, sondern auch einen Teil der Tinte, die man braucht, um damit zu drucken und insbesondere auch die Software, die bei uns auch in der Cloud läuft und teilweise auch auf der Steuerungstechnik in dem Drucker läuft, um das Ganze zu betreiben. Und diese Breite an Offering ist ganz zentral, weil wir ja eine Hochtechnologie an eine Branche herantragen, die sehr wenig Technologieerfahrung hat. Robotik in der Bauindustrie ist ein recht neues Thema. Software ist ein neues Thema, Daten ist ein neues Thema für die Bauindustrie. Und unser Ansatz ist, als Anbieter einer schlüsselfertigen Lösung dem Kunden, dem Nutzer unserer Technologie, diesen Technologiesprung möglichst einfach zu machen. Und diese Philosophie zieht sich bei uns auch durch alle Designentscheidungen. Also wenn wir ein Hardware-Element designen oder wenn wir ein Software-Design, dann ist diese Simplicity of Use für eine Industrie und für potenziell auch Bediener unserer Anlagen, die sehr wenig Vorerfahrung haben, das ist ganz, ganz zentral.
Mhm. Wer sind denn die Nutzer oder beziehungsweise die Zielgruppen, die da adressiert? Und verstehe ich es richtig, ihr verkauft aber euren Service, ihr verkauft nicht die Anlagen selbst, ne?
Wir verkaufen unsere Anlagen in einem, oder wir bieten unsere Anlagen an in einem servicebasierten Modell. Also so ein bisschen die Mischung aus beiden Welten, die du gerade angesprochen hast, und sind da auch, was das Geschäftsmodell angeht, sind wir, würde ich sagen, relativ weit vorne dabei in der Industrie. Das heißt, einer unserer Nutzer, wer das ist, das kann ich gleich gerne kurz nochmal beleuchten, einer unserer Nutzer bekommt von uns einen Drucker, also die Hardware, in sein Werk gestellt. Der bekommt von uns Zugang zu unserer Software und er bekommt eben gewisse Material- und Servicekompetenz, Beton- und Servicekompetenz an die Hand, damit er dann am Ende auch mit der Technologie drucken kann. Das heißt, wir sind ein Technologieanbieter, der wir drucken nicht selber Betonteile, sondern wir stellen diese Technologie einem Betonverarbeiter zur Verfügung und der kann dann damit seine Betonteile produzieren. Und wir sind ganz klar als Tech-Company in dem Markt aufgestellt. Und die Monetarisierung, die Bezahlung in dem Geschäftsmodell funktioniert allerdings als Service-Fee. Das heißt, der Nutzer zahlt letztlich für das Betonvolumen, was er verarbeitet. Was natürlich zum einen ein Shift von CapEx zu OPEX für den Nutzer bedeutet. Das heißt, er muss nicht investieren, sondern er zahlt nur für die Nutzung der Technologie. Und zum anderen ist er sehr flexibel in seiner Kostenstruktur, denn Bauen ist Projektgeschäft und das bedeutet, ich habe fluktuierende Auslastung, ich habe fluktuierende Volumina und wenn ich meine Kosten mit dem Umsatz fluktuieren lassen kann, dann vereinfacht das eben meine Kalkulation und mein Geschäft ganz immens. Das heißt, Technologieanbieter in einem Service-Geschäftsmodell. Und zu deiner ersten Frage, wer sind die Kunden? Wenn man sich den Betonbau anguckt, ist das relativ einfach zu unterscheiden. Ein Teil des Betons wird auf der Baustelle verarbeitet und ein Teil der Baustelle wird in Fabriken, in sogenannten Fertigteilwerken verarbeitet. Da werden Betonmodule vorgefertigt. Klassischerweise kann man da dann Automatisierungstechnik nutzen. Man kann Schalungssysteme nutzen, in die ich den Beton hineinkippe und profitiert damit letztlich von einer Stückkostendegression, von Economies of Scale. Das ist so einer der Haupttreiber dahinter, warum es diese Werke gibt. Derer gibt es in Deutschland ca. 700. Das ist in Deutschland ein Markt von 6 Milliarden Euro. Weltweit ist das ein Markt von 100 Milliarden US-Dollar. Und dort werden heute schon Betonmodule vorgefertigt. Und unsere Technologie soll diesen Prozess eben automatisieren.
Man sieht ja immer wieder Videos von 3D-Druckern, die jetzt anfangen, ganze, ich weiß nicht, Kleinfamilienhäuser zu fertigen. Ist das quasi ein Schritt für euch, den ihr dann auch geht? Also, dass quasi euer 3D-Drucker sich entwickelt oder bleibt ihr bei den Fertigelementen, die dann aber quasi zur Verfügung gestellt werden zum Verbauen?
Jein. Was wir schon sehen, ist, dass wir mit unserer Technologie auch aus dem Werk heraus auf die Baustelle gehen. Das wird mit unserer Technologie, einer Vorfertigungstechnologie ab einer gewissen Baustellengröße durchaus sinnvoll sein, einfach weil die Logistikkostenrechnung sich dann dramatisch verändert. Nein, insofern, als dass wir nicht planen, vollständige Gebäude zu drucken. Das heißt, das, was man ja in den Medien in den letzten Monaten gesehen hat, von einem dänischen Wettbewerber von uns, dass ich mit einem sehr großen Drucker, mit einem Portalsystem auf die Baustelle gehe und dort wirklich die Wände des Gebäudes in situ, also am Ort des Geschehens, drucke und dann auch nicht mehr bewegen muss, das wird nicht unser Ansatz sein. Das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit einer Vorfertigung, egal ob es im Werk stattfindet oder auf der Baustelle, einen höheren Automatisierungsgrad erreichen. Wenn man sich den Herstellungsprozess wirklich von Anfang bis Ende anguckt, können wir in unserem Drucker aufgrund der Roboter, der Werkzeuge, die wir einsetzen, der ganzen Sensorik, die wir da haben, können wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad erreichen und eben nicht nur den Beton drucken, sondern auch alle anderen, ich drück's vereinfacht aus, Handgriffe, alle anderen Handgriffe, die sonst ein Handwerker durchführen müsste, können wir mit automatisieren. Und das ist unsere, ganz klar unsere Philosophie, den Automatisierungsgrad zu maximieren. Und wir sind davon überzeugt, dass das eben besser geht, wenn man in einer Vorfertigungslogik bleibt und nicht versucht, das ganze Gebäude zu produzieren. Aber da gehen die Philosophien ganz klar auseinander und deswegen sieht man auch verschiedene Lösungen am Markt.
Du hast ja vorhin selbst den Begriff Nachhaltigkeit schon mal in den Mund genommen. Beton hat ja jetzt nicht den besten Ruf, ne? Also was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also das Handelsblatt sprach mal von einem Klimakiller. Seid ihr da vielleicht an der Position, wo ihr, also ne, Stichwort hoher CO2-Ausstoß und sowas, seid ihr an der Position, wo ihr im Prinzip vielleicht da auch mitwirken könnt, dass sich Beton verändert? Oder vielleicht kannst du mal zu eurem Beton auch was sagen?
Das ist ein Thema, was uns natürlich extrem umtreibt. Ich glaube, in unserer Generation kann man da gar nicht die Augen vor verschließen und das irgendwie negieren. Beton als Werkstoff bietet erstmal ganz verschiedene Vorteile. Deswegen sind wir auch davon überzeugt, dass wir den noch sehr, sehr, sehr lange sehen werden als einen wesentlichen Baustoff. Und der Betonmarkt wächst. Es ist heute der nach Volumen am meisten von Menschenhand produzierte Werkstoff überhaupt. Es gibt keinen anderen Werkstoff, den wir Menschen in größerem Volumen erzeugen und herstellen, was einfach ein Nachweis seiner Vorteile ist. Es ist flüssiger Stein, ich kann ihn in eine beliebige Form gießen, der härtet dann aus, der hat ganz tolle Eigenschaften, was Isolation beispielsweise angeht, was die Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit angeht. Das sind ja auch alles Aspekte, die aus einer Nachhaltigkeitsperspektive eine Rolle spielen. Das Kernproblem, eines der Kernprobleme am Beton, muss man sagen, ist der Zement. Es gibt noch ein, zwei andere Probleme, aber ein Kernproblem ist der Zement, der, wenn er gebrannt wird, dabei eben sehr viel Energie konsumiert und dementsprechend hoch sind die CO2-Emissionen, die mit der Betonherstellung einhergehen. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, die man da verfolgen kann, um damit besser umzugehen. Ein Ansatz, den wir ganz klar verfolgen, ist die Topologieoptimierung von Bauteilen. Das heißt, ich nutze Beton in einem Bauteil wirklich nur dort, wo ich ihn brauche, damit er zum Beispiel eine gewisse Kraft aufnimmt oder eine gewisse Isolationseigenschaft herstellt. Und überall anders lasse ich den Beton einfach weg. Da ist dann Luft oder irgendein anderes Material. Das wird durch den 3D-Druck erst ermöglicht, denn dem Roboter ist es egal, ob er den Beton an die eine oder an die andere Stelle bringt. In der traditionellen Herstellung hätte man dafür immer mehr Schalung, mehr Holzelemente gebraucht oder Stahlelemente gebraucht, die den Beton dann an Ort und Stelle halten. Das heißt, mit dem 3D-Druck können wir relativ schnell Material einsparen. Wir sparen Beton ein und dadurch sparen wir dann letztlich auch Zement ein. Gibt es aber auch andere Ansätze, die wir jetzt nicht selber aktiv pushen, aber schon sehr aktiv beobachten und dann in unserem Prozess integrieren. Beispielsweise die Substitution von Zement. Das heißt, ich kann da mit anderen Bindemitteln, Klebstoffen arbeiten, die den Beton zusammenkleben. Oder auch die Verwendung von rezyklierten Gesteinselementen. Das heißt, ich baue im Bestand in Berlin-Mitte, sage ich mal. Da wird ein Gebäude abgerissen, da ist Bauschutt. Warum den wegtransportieren und frische Rohstoffe hintransportieren, wenn man genauso gut dieses rezyklierte Baumaterial verarbeiten kann? Und das sind alles Entwicklungen, die wir versuchen, in unsere Technologie zu integrieren.
Super. Dann sagt doch vielleicht nochmal einen Satz, sag mal, mit einem Ausblick nach vorne zu euren Meilensteinen. Was sind denn jetzt so die nächsten Dinge, die für euch wichtig werden?
Ja, wie du eingangs ja schon erwähnt hast, haben wir gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Seed-Runde, die mit 6 Millionen Euro so gut ausgefallen ist, dass wir jetzt ganz exzellent an den Markt gehen können. Das heißt, von der Company-Stage her kommen wir jetzt gerade so aus der Produktentwicklungsphase. Jetzt steht die Go-to-Market-Stage an. Wir wollen jetzt die ersten Anlagen an den Markt bringen. Erstmal mit einem Fokus auf den deutschen Markt. Haben da auch erste Kunden, mit denen wir das gemeinsam machen. Dementsprechend skalieren wir auch gerade das Team hoch. Hier bei uns in Hamburg im Wesentlichen sind wir gerade massiv im Recruiting, um auch die Skills und Kapazitäten aufzubauen und das Team weiter auszubauen, damit wir diese Phase in den nächsten 12 bis 18 Monaten stemmen können.
Das heißt, ihr sucht Mitarbeiter. Sagt doch mal vielleicht ein paar Sätze noch zu eurem Team jetzt oder zu eurer Teamkultur. Wie hat man sich das vorzustellen? Seid ihr dauernd auf der Baustelle oder habt ihr auch ein Büro? Oder?
Das ist, würde ich sagen, der Charme daran, dass man eine Tech-Company ist. Wir arbeiten im Wesentlichen aus unseren eigenen Offices heraus. Wir haben Offices zum Glück, muss man sagen, gefunden, wo hinten dran gleich eine große Halle ist, in der unser sozusagen unser Lab ist. Da steht eine große 3D-Druckanlage von uns, auf der wir Dinge ausprobieren können und auch prototypen können. Unser Team ist extrem divers, was die Fachrichtungen angeht. Kommen da sehr unterschiedliche Engineering-Disziplinen zusammen. Das macht auch aus meiner Sicht zum einen unsere Company sehr attraktiv. Wenn man Tech cool findet, hat man eben bei uns Softwareentwicklung, man hat aber auch Maschinenbau, man hat die Betonchemieentwicklung, man hat hier Architekten, die parametrische 3D-Modelle entwickeln. Das ist ein sehr, sehr, aus einer Engineering-Perspektive sehr, sehr, sehr vielschichtiges Thema. Und im Engineering, da ist auch der Großteil des Teams unterwegs. Was wir jetzt machen werden, ist das weiter ausbauen und in den nächsten Monaten auch weitere Teammitglieder auf der Business-Seite reinholen, beispielsweise im Sales oder auch im Operations.
Und dann vielleicht letzte Frage nochmal, der Standort Hamburg für ein Startup, wie ist der so?
Ich würde sagen, vielleicht besser als sein Ruf. Hamburg ist eine Geschäftsstadt und hier laufen Kaufleute noch und nöcher herum und das merkt man. Es ist sehr angenehm, hier Lieferanten zu finden oder Büroflächen zu finden. Das ist alles recht easy und da gibt es eine echt coole Infrastruktur. Ich würde mir wünschen, dass Hamburger Ingenieure so den Karriereweg Startup noch ein bisschen mehr auf dem Radar hätten. Ich habe selber lange in Berlin gelebt. Ich glaube, da hat das sicherlich jeder schon mal gehört, dass es in Berlin viele Startups gibt und auch coole Themen gibt. Und in Hamburg gibt es die auch. Vielleicht nicht in der großen Stückzahl, aber coole Themen gibt es hier auf jeden Fall. Und ich fände es cool, wenn es auch noch mehr als Option so ein bisschen auf dem Radarzettel ist.
Super, Alex. Du, dann vielen Dank für die Insights. War sehr spannend. Euch viel Glück auf der Reise. Und ja, ich freue mich, wenn wir von euch hören mit der nächsten Runde oder mit den ersten großen Gebäuden, die ihr gebaut habt. Ja?
Danke, Jan. Danke, dass ich da sein durfte.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war's jetzt für heute. Das war Alexander Türk, CEO und Co-Founder von Additive. Davor Fritz Kramer, Co-Founder und Managing Director von Cosuno. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es waren zwei tolle Gespräche. Heute Vormittag hatte ich ja, wie gesagt, Martin Janicki hier zu Gast. Da haben wir die große Runde von Forto ein bisschen eingeordnet. Forto ist ein Unternehmen, an dem Cavalry Ventures beteiligt ist. Also von daher hat Martin da relativ viel Detailwissen gehabt, finde ich. Falls ihr das also bis jetzt verpasst haben solltet, unbedingt nochmal reinhören. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safdesk.de.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.